Abgeguckt.
Junge Hüpfer fragen alte Hasen.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Abgeguckt. Junge Hüpfer fragen alte Hasen. Bovi und euer Mirko hoffen, ihr hattet tolle Sommerferien, so dass ihr mit neuen Schwung wieder ins Schuljahr starten konntet. So, nun genug der Rede, denn unser alter Hase Peter aus dem Radio scharrt bestimmt schon mit den Hufen. Also los geht's. Peter, bitte stell dich kurz unseren jungen Hüpfern vor.
Das kann ich gern versuchen. Also ich heiße Peter, ich wohne in Stuttgart und komme hier aus der Gegend auch. Ich habe, wenn ich ganz vorne anfange, die Blindenschule besucht in Heiligenbronn, das ist im Schwarzwald. Und daraus kannst du entnehmen, dass ich zumindest schlecht sehe und ich sehe gar nichts. So. Nach 5 Jahren Heiligenbronn bin ich in meine Gegend, wo ich herkomme, zurückgekommen in einen Ort, der heißt Heubach, kennt kein Mensch. Da habe ich dann das normale Gymnasium besucht, 9 Jahre lang. Und das war damals, 1974, sehr ungewöhnlich. Damals haben die Blindenschulen darauf auch sehr sauer reagiert. Die fanden das blöd. Förderunterricht und sowas gab es nicht, oder Förderlehrer oder sowas gab es nicht. Und dann habe ich dort 1983 mein Abitur gemacht, habe dann in Tübingen studiert, und zwar Theologie, Evangelische. Bin irgendwann dann, wie soll ich das sagen, auf andere Gleise geraten und bin dann irgendwann in den Journalismus geraten und habe ab 1990 mein Volontariat gemacht. Das heißt, das ist so die Ausbildung, die praktische Ausbildung beim damaligen Süddeutschen Rundfunk. Das ist heute der Südwestrundfunk. Und dort bin ich dann beruflich hängen geblieben und habe dort gearbeitet bis ins Jahr 2021 hinein. 1985 war noch ein ganz wichtiges Jahr in meinem Leben. Da habe ich meine große Leidenschaft fürs Ausland entdeckt. Ich hatte ein kleines Stipendium in Ghana, in Westafrika, konnte dort fast 3 Monate verbringen und bin seither dort immer wieder hingegangen. Ich glaube, ich war jetzt inzwischen rund 30 Mal da. Und das ist eins meiner Reiseziele. Andere Reiseziele sind Thailand und Indien. Ja, das ist im Grunde jetzt mal grob, was ich tue und gemacht habe.
Das Interview.
In welchem Bereich arbeitest du so als Journalist? Schreibst du Texte oder Artikel oder warst du im Radio zu hören?
Also ich war beim Süddeutschen Rundfunk, später beim Südwestrundfunk, tatsächlich im Radio überwiegend und habe nach meiner Ausbildung als Volontär meine Heimat gefunden in der Nachrichtenredaktion Hörfunk. Das heißt, wir haben das gemacht, was du immer zur vollen Stunde hörst, die Weltnachrichten sozusagen. In manchen Programmen läuft es auch zur halben Stunde oder beides. Und das haben wir gemacht. Da habe ich gearbeitet die allermeiste Zeit. Rund 25 Jahre habe ich für die Nachrichten gearbeitet, habe zwischendrin mal einen kleinen Abstecher ins Archiv gemacht, kam dann wieder zurück zu den Nachrichten. Und am Schluss jetzt habe ich für die Redaktion Religion, Migration und Gesellschaft gearbeitet. Da machen wir ziemlich viele Sachen über Migranten und über andere Dinge, die so die Gesellschaft bewegen. Das habe ich bis 2021 gemacht und dann bin ich gegangen. Und jetzt bin ich im Moment nicht mehr beim Südwestrundfunk.
Hast du im Radio auch moderiert?
Ja, in meiner Nachrichtenzeit nicht so sehr oft, aber in den letzten beiden Jahren, also 18, 19, 20, da gab es einige Sendungen, die ich gemacht habe. Ich habe zum Beispiel eine Sendung, die hieß Mundial. Also das ist Spanisch, heißt weltweit. Ne? Und das war so eine Sendung, oder ist so eine Sendung, die gibt es ja noch, die sich mit interkulturellen Fragen, mit Migration und so weiter beschäftigt. Und die habe ich oft gemacht.
Okay, das ist schon mal sehr spannend. Was machst du so in deiner Freizeit?
Von der habe ich ja jetzt angeblich ganz viel. Also die benutze ich, um viel rumzureisen, meine Freunde in Deutschland und im Ausland zu sehen. Versuche jetzt gerade tatsächlich auch ein paar ehrenamtliche Dinge an Land zu ziehen, damit ich mich gut beschäftigen kann. Ich, wie gesagt, reise gern, ich lese gern, und kommuniziere gern. Ich habe keine ausgeprägten Hobbys, wo ich sagen muss, da muss ich jetzt jede freie Minute reinstecken. Nee, das habe ich nicht. Habe ich nie gehabt und habe ich auch jetzt nicht.
Okay, also du arbeitest jetzt nicht mehr, oder wie?
So ist das.
Und hast du auch blinde oder sehbehinderte Freunde?
Ja, da gibt es einige. Es gibt Sehende und Nichtsehende. Das hat sich bei mir ja einfach so entwickelt von Anfang an. Ich war im normalen Kindergarten, da hatte ich nur sehende Freunde und Freundinnen. Dann war ich in der Blindenschule, da waren es jetzt überwiegend Blinde. Dann im normalen Gymnasium, da waren es wieder ja ausschließlich Sehende. An der Uni hat sich das genauso entwickelt und natürlich sind auch aus früheren Zeiten immer einige Leute übrig geblieben. Ich habe auch jetzt noch Kontakt mit einigen Leuten aus meiner Grundschulzeit und natürlich habe ich über den DVBS und andere Marburger Einrichtungen, also den Deutschen Verein für Blinde und Sehende in Studium und Beruf, wo ich irgendwann eingetreten bin, den wirst du auch noch kennenlernen, einige Leute kennengelernt und insofern habe ich durchaus ein ganzes Set von blinden Freunden.
Jetzt kommt wieder meine typische Frage. Was macht dir in deiner Arbeit Spaß? Oder was hat dir an deiner Arbeit Spaß gemacht?
Ja, daran hat mir vor allen Dingen Spaß gemacht, einiges sogar. An meiner Arbeit hat mir vor allen Dingen Spaß gemacht, an Texten zu arbeiten.
Oh ja,
mir auch. Machst du ja so, dass du haufenweise Material kriegst von den Nachrichtenagenturen. Also nur, um da mal eine kleine Hausnummer zu nennen. Jeden Tag spucken die Nachrichtenagenturen, also das sind praktisch Firmen, die weltweit Leute sitzen haben und die nichts anderes tun, als gucken, was ist irgendwo neu oder was hat sich irgendwo ereignet. Und das dann quasi an ihre Zentrale zu geben. Und diese Agenturen, die können dann von Medien abonniert werden, also von Zeitungen, von Rundfunkstationen, vom Fernsehen und so weiter. Und diese Nachrichtenagenturen, davon hatten wir 4, haben uns jeden Tag ungefähr 2.500 Meldungen, Einzelmeldungen ins Haus gespuckt. Das war ziemlich viel Material. Das heißt jetzt nicht, dass es 2.500 Themen sind, denn viele Themen schreiben sich ja über einen Tag hinweg auch fort. Also wenn, angenommen, das ist eine Bundestagsdebatte, dann fängt das natürlich an mit den Vorabmeldungen. Heute ist die Debatte und diese Themen verhandelt. Und dann läuft die Debatte und dann hat dieser das gesagt und jene was anderes. Also da kommen dann laufend Meldungen. Also es sind aber vielleicht doch insgesamt so, was weiß ich, 100, 150 verschiedene Themen, die man bringen könnte, die du natürlich nicht alle unterbringst. Und deswegen musst du viel lesen und in deiner Schicht, also es sind halt 8-Stunden-Schichten, 6-7-Stunden-Schichten waren es damals vor allen Dingen. Und da musst du viel lesen und dann halt entscheiden, was fliegt raus und was kommt rein. Und aus dem, was reinkommt, musst du dann die Nachrichten so umschreiben oder die Meldungen so umschreiben, dass sie fürs gesprochene Wort, fürs Radio gut passen. Also knappe Sätze, kurze Sätze, das Wesentliche zuerst, das so, dass praktisch die Meldung letztlich, wenn sie zu lang ist, von hinten gekürzt werden kann und so. Also Arbeiten mit Texten hat mir gefallen. Dann haben wir natürlich auch Nachrichten gemacht, in die Kurzbeiträge unserer Korrespondenten eingestreut waren. Da musste man diese Beiträge ja irgendwie kriegen. Früher war das auf Tonband. Die wurden per Leitung überspielt, wurden dann auf Tonband aufgenommen. Dann mussten diese Tonbänder von dem Aufnahmeraum in die Redaktion getragen und dann geschnitten werden. Später war das dann alles mehr elektronisch. Da kamen die Nachrichten dann als Datensatz an im Computer, also die Korrespondentenberichte und konnten dann auf einem Schnittprogramm, das DIGAS heißt, geschnitten werden. Und die Herausforderung, dieses Programm in den Griff zu kriegen, war nicht so ganz einfach, weil das alles andere als grundsätzlich barrierefrei ist. Aber wenn es dann hinterher klappt, dann freut einen das natürlich auch. Und der Kontakt mit vielen Menschen, mit vielen Themen. Du hast meine WhatsApp-Nummer nicht, aber wenn du die hättest, dann würdest du meinen Status sehen und der heißt, ich will alles wissen. Und ich glaube, das ist schon ein bisschen mein Lebensmotto.
Ja, ich bin auch so, ich bin wie so ein Schwamm, alles aufsaugen, was geht.
Ja, mach ruhig weiter so, das ist gut.
Wenn man so viele Nachrichten, Meldungen reinbekommt, nimmt man ja das auch manchmal mit nach Hause, wie wie schaltet man da ab? Weil manchmal grübelt man ja dann auch ziemlich lange darüber nach.
Das musst du tatsächlich lernen. Da gibt es ja heute so ein schönes neudeutsches Wort, das heißt Resilienz, also wie man mit Dingen umgeht, die einen belasten. Und ich glaube, die Arbeit in der Nachrichtenredaktion hat meine Resilienz doch ziemlich geholfen. Nee, ich habe nichts nach Hause genommen. Natürlich, manches belastet dich und so, aber ich habe meine Bürotür zugemacht und dann war ich zu Hause. Natürlich, du bist natürlich, also das klingt jetzt ein bisschen pathetisch und blöd, du bist natürlich immer irgendwie im Dienst. Du kannst nicht einfach sagen, okay, heute ist Freitag, meinetwegen, du hast ein freies Wochenende, was eh selten vorkommt. Am Montag ist dein nächster Dienst, jetzt tauchst du ab und informierst dich jetzt übers Wochenende nicht, was läuft. Das geht nicht. Du musst eigentlich schon immer dranbleiben. Also musst jetzt nicht jede Nachrichtensendung hören, aber du musst schon immer einigermaßen dranbleiben, damit du auch informiert dann am Montag wieder hinkommst. Aber es hat mich jetzt nicht in einer Weise belastet, dass es mein Leben beschwert hätte. Die Frühdienste haben es eher beschwert, also um 3 Uhr aufstehen, das ist echt ekelhaft, aber das ist ja jetzt vorbei.
Im Radio, wie sieht es da aus? Ich kann mir das immer gar nicht vorstellen.
Wie stellst du es dir denn vor?
Viele technische Geräte, viele Menschen, tatsächlich auch wie so ein, eben halt so ein Aufnahmestudio so ein bisschen, also Mikrofon und alles drum und dran. Aber wie das genau abläuft und sowas, da frage ich mich immer, wie die das machen.
Also da war schon viel Schönes dabei. So ein Funkhaus ist ein großes Ding. Da sind viele Büros drin. In manchen sitzt die Verwaltung, in anderen sitzen die Redakteure, die also für verschiedene Sendungen zuständig sind und die Inhalte erstellen. Die haben halt ihre Schreibtische. Als ich angefangen habe, stand auf jedem Schreibtisch ein Telefon und eine Schreibmaschine, also eine mechanische Schreibmaschine. Ne? Du weißt noch, was eine Schreibmaschine ist? Also kein Computer, gell?
Ja, ich habe schon mal auf einer geschrieben tatsächlich. Wir haben in der Schule Unterricht und haben wir mit solchen Maschinen angefangen zu schreiben.
Ja, das ist gut. Also solche hatten wir bis Ende der 90er, dann kamen die Computer. Ich hatte als allererster Redakteur, glaube ich, einen Computer, weil es halt nicht anders gegangen wäre. Ja, und heute stehen da halt ganz viele Computer rum. Du hast praktisch deine ganzen Agenturen und deine Mails und deine Teams und was weiß ich, alles, was man braucht, auf diesen Schirmen und kannst auch viele Audiobearbeitungen vom Schreibtisch her machen. Das ging früher nicht. Da musstest du mit deinem Tonband in ein Studio gehen und dann der Technikerin sagen, kannst du das schneiden oder auch selber schneiden. Das ging auch. Aber die Technikerinnen waren meistens schneller und für viele auch besser. Die Studios sehen heute langweilig aus. Du hast halt die Studioräume, das sind halt akustisch gedämmte Räume, damit es nicht hallt. Und da sind dann tatsächlich noch Mikrofone drin, in die du hineinsprichst. Also früher hast du im Studio eigentlich immer gesessen, heute steht man meistens im Studio. Und die Redakteure, die da stehen, haben dann meistens ihr Mischpult, also ihre Regler vor sich direkt und oftmals gar keinen Techniker mehr. Früher war es so, dass du einen Techniker hattest, der saß im einen Raum, dann warst du im anderen Raum, saßt an deinem Sprechertisch mit dem Mikrofon und hast dann aufgenommen. Die Studios haben früher interessanter ausgesehen, denn heute sind das halt lauter Computerarbeitsplätze und was in dem Rechner passiert, das siehst du eh nicht. Früher waren in dem Studio um das Mischpult herum eine ganze Reihe von 4, 5, 6, 7, 8 Bandmaschinen gruppiert. Plattenspieler, CD-Spieler und die haben dann die Technikerin praktisch umgeben, sodass die dann die ganzen Zuspiele von dort abfahren konnte.
Okay, ja. Du hast gesagt, du wohnst in Stuttgart?
Ja.
Wann bist du nach Stuttgart gezogen?
Wann bin ich nach Stuttgart gezogen? Also eigentlich für meine Arbeit 1990.
Du hast gesagt, du musstest ganz viel lesen. In 1990 gab es ja noch nicht so wirklich, glaube ich, Braillezeilen und Computer in Massen. Wie hast du das gemacht? Wie wurde das organisiert? Hattest du da Assistenz oder wie ist das gelaufen?
Also in Massen gab es nicht, aber es hat mir ja eine gereicht, die gab es. Damals war eine tatsächlich Umbruchzeit. Bis 1900, 1996 kamen diese Nachrichten tatsächlich über Fernschreiber auf lange Papierbahnen gedruckt. Da standen die Fernschreiber in Reihe und Glied in einem Raum und ab und zu ging die Sekretärin dann rein und hat mit der großen Schere diese Bahn abgetrennt und in Einzelmeldungen zerschnitten. Das hat der Chef vom Dienst auf den Tisch gekriegt und der musste das dann aussortieren. Das konnte ich natürlich nicht machen. Zu dieser Zeit haben sie aber angefangen, die Nachrichten parallel erstmal, um zu testen, wie es geht, auch elektronisch zu verteilen. Da gab es ein großrechnergestütztes System, das hieß Venus. Und die Venus hat sich mit meinem damaligen DOS-Rechner, ich weiß nicht, ob dir DOS noch was sagt, das war ein ganz altes Betriebssystem vor Windows, da gab es noch keine Fenster und nichts, da wurde alles sowieso über die Tastatur eingegeben. Also diese Venus ließ sich mit meinem DOS-Rechner wunderbar verbinden und deswegen konnte ich die Nachrichten lesen und auch mir in Kurzschrift übersetzen und in Punktschrift ausdrucken, weil ich einfach viel schneller von Papier lese als mit Zeile.
Wie hat das angefangen, dass du so die Leidenschaft für Journalismus entdeckt hast damals?
Ich glaube, das hat angefangen mit meinem Spracherwerb. Ich war furchtbar neugierig. Ich war in einem Kindergarten, den hatte ich, glaube ich, vorhin schon erwähnt. Und in den Kindergarten, damals gab es da keine Erzieherinnen, damals sagte man Tanten. Und wir hatten, glaube ich, 1, 2, 3, 4, 5 Gruppen, genau, 5 Gruppen. Und weil ich so furchtbar viel gefragt habe und die gesagt haben, das halten wir nicht durch eine ganze Woche, musste ich jeden Tag in eine andere Gruppe. 5 gab's, Montag bis Freitag geht genau hin. Und ich fand damals, dass ich da immer wechseln durfte, war für mich ein Privileg, weil dann konnte ich jeden Tag eine andere Tante löchern und das fand ich gut. Also Nachfragen, Zurückfragen, das war schon immer meins und ich glaube, insofern war es relativ, ja, klar, dass der Weg so laufen würde. Ich habe irgendwann mal 1973, da war ich 11, meiner Mama gesagt, ich würde so gern mal ein Hörfunkstudio von innen sehen und dann hat sie gesagt, weißt du was, du kannst formulieren, du kannst Schreibmaschine schreiben, setz dich hin und schreib genau das an den Süddeutschen Rundfunk. Und das habe ich gemacht und bin dann tatsächlich eingeladen worden und war am 4. Januar, das werde ich nie vergessen, 4. Januar 74, einen ganzen Tag bei denen und habe mir alles zeigen, das war so geil. Und dann habe ich einfach immer Kontakt gehalten mit denen. Damals wusste ich jetzt nicht, dass ich da landen würde beruflich. Ich habe ja dann beruflich auch was ganz anderes gemacht. Ich habe ja oder von der Ausbildung her was anderes gemacht. Ich habe ja Theologie studiert in den 80ern. Aber irgendwie war das immer so ein bisschen in meinem Hintergrund. Und als ich dann irgendwann mein Stipendium in Ghana hatte und so, wird sozusagen wieder ein Schuh draus, hatte ich hinterher, weil das Stipendium von einer Stiftung kam, die auch was sehen wollten hinterher, und da musste ich einen Auswertungsbericht abliefern. Mein Stipendium hieß »Der soziale Status blinder Menschen in Ghana«. Und dann habe ich mir gedacht, ich habe eigentlich gar keine Lust, 80, 100 Schreibmaschinenseiten zu tippen, die dann vielleicht doch kein Schwein liest und schon gar niemand interessiert. Und ich bin dann zu einer Tonbandzeitung für Blinde, die Trierische Tonpost, gegangen. Weiß nicht, ob du schon mal gehört hast. Die gibt's auch heute noch. Die wird in Trier von der Diözese Trier, also von der katholischen Kirche, rausgegeben. Und da bin ich hin, mit denen hatte ich Kontakt und habe gesagt, ich würde bei euch gerne eine lange Reportage machen über diese Ghana-Geschichte und habe das dann auch in einer 8-teiligen Reportage verhackstückt, damals meinen Aufenthalt in Ghana und das Ganze dann quasi als Hörbuch zusammengefasst und meinem Stipendiengeber eingereicht. Und die waren zufrieden und da habe ich einfach gemerkt, ach, so zu arbeiten macht dir eigentlich Spaß. Und dann habe ich mich erst getraut, mich beim Radio zu bewerben.
Gibt's das noch, das Hörbuch?
Das hat, glaube ich, die Desifizierung nicht überstanden.
Schade. Und wieso der Umweg über Theologie? Was waren da deine beruflichen Ziele?
Auch für mich war Theologie kein Umweg. Für mich ist die Frage, woher kommst du, wohin gehst du und wem sind wir wie verantwortlich, eine ganz wichtige im Leben. Und deswegen habe ich Theologie studiert und das war ein sehr, sehr interessantes Studium. Ich habe das gern gemacht. Das führt ja normalerweise dazu, wenn du noch ein zweites Fach hast, dass du Lehrer wirst, also unter anderem auch für Religion. Oder halt, dass wenn du dabei bleibst bei dem Einfach, dass du dann meinetwegen Pfarrer wirst. Das ist bei mir schiefgegangen, weil also das ist eine lange Geschichte. Also ich bin katholisch aufgewachsen, habe dann aber evangelische Theologie studiert und die württembergische Landeskirche hatte, glaube ich, ziemlich Muffensausen einzunehmen, der sowohl konvertiert als auch behindert ist. Das war ein bisschen viel. Und das hat man so nicht gesagt, aber das haben sie mich spüren lassen. Und dann habe ich gewusst, okay, du kriegst da keinen Fuß auf den Boden. Dann musste ich eben gucken, dass ich später nicht werde Taxi fahren können, wusste ich auch. Und dann musste ich halt was anderes finden. Und das habe ich dann ja gefunden.
Du warst ja auf einem normalen Gymnasium zu einer Zeit, wo das noch nicht üblich war, auf einem Gymnasium, einem normalen Gymnasium als Blinde das Abitur zu machen, hattest keinen Förderunterricht. Wie bist du da durchgekommen? Also gerade zum Beispiel in Physik, Chemie, Biologie, wo halt auch viel ja, mit Experimenten und so ist, auch im Sportunterricht. Wie bist du durch deine Schulzeit gekommen, durch deine Gymnasiumszeit?
Also durch meine Schulzeit bin ich, was das Lernpensum betrifft, tatsächlich selber gekommen. Ich habe vieles in der Schule mitgeschrieben, teilweise auf der Tafel, später dann auf der Stenomaschine. Weißt du noch, was eine Stenomaschine ist?
Nee.
Das ist eine Punktschriftmaschine, die nicht auf einem Bogen Papier schreibt, sondern die auf einem Papierstreifen schreibt, der auf einer Rolle kommt und der praktisch eine Zeile breit ist, sodass du eine ganz, ganz, ganz lange Zeile hast. Und du schreibst da ganz schnell. Mhm. Früher haben das die Stenotypisten so gemacht, die praktisch beim Chef in der Firma einen Brief diktiert bekamen. Dann haben die den abgerissen, den Streifen, sind dann zu ihrem Arbeitsplatz gegangen, haben auf der Schreibmaschine den Schriftsatz getippt und dann konnten sie den Streifen wieder wegschmeißen. Auf diesem Ding habe ich geschrieben, weil er einfach leiser war als eine Bogenmaschine, als die Perkins zum Beispiel. Und ich habe dann das, was ich aufheben wollte, zu Hause übertragen auf die Perkins, was dazu geführt hat, dass dieses Abschreiben ja schon einen gewissen Lerneffekt hatte. Und damit musste ich es dann oftmals gar nicht mehr so gründlich hinterher lesen, weil ich es ja schon geschrieben habe. Das war das eine, das war das Lernen. Die Frage, wie komme ich an meine Hilfsmittel dran, ist ja eine andere. Und da war es damals tatsächlich so, dass wir völlig im Nichts saßen, sodass meine Mutter ihren Beruf aufgegeben hat und angefangen hat, mir Bücher abzuschreiben. Das war damals so und es war nicht anders möglich. Sie hatte eine Maschine, ein riesenschweres Ding, das sah aus wie eine Schreibmaschine, hat auch auf Papier geschrieben, aber Punktschrift. Und das war sehr laut. Und auf dem Ding hat sie mir zum Beispiel die Englischlehrbücher abgeschrieben. Das Lateinbuch gab es damals in Marburg zum Glück. Andere Sachen haben sie auf Tonbandkassetten gesprochen, meine Eltern. Das ist eigentlich das, was mich im Nachhinein betrachtet an diesem Schulweg am meisten, ja, was soll ich sagen, belastet wäre jetzt übertrieben, aber was ich kritisch sehe. Denn wenn du Eltern hast, die irgendwann quasi zu deinen Hilfsmitteln Produzenten werden, dann hast du einen gewissen Druck auf dir lasten, dass du auch gut bist. Auch wenn das nie jemand von dir fordert, aber es ist einfach so. Und das macht das Eltern-Kind-Verhältnis nicht immer besser. Ich sag's mal so. Physik und Chemie und Mathe, das sind natürlich problematische Fächer. Physik und Chemie liegen mir, deswegen ging das ganz gut. Mathe, da bist du sehr angewiesen auf gute Tafelaufschriebe und das ist schwierig. Ich habe natürlich alle meine Lehrer trainiert, dass sie, was sie an die Tafel schreiben, auch laut sagen. Das ging ganz gut. In der Mathematik hieß es dann, jetzt geht die Gerade von hier nach hier und dann hast du eigentlich nicht gewusst, wo ist hier und wo ist hier. Da hat es auch nichts genutzt, dass er laut was gesagt hat. Und da habe ich irgendwann angefangen, einen Mitschüler zu bitten, von dem ich wusste, dass er eine gute Heftführung hat, einen Durchschlag in sein Heft zu legen, Durchschlagspapier. Kennst du das noch? Kohlepapier? Nee, kennst du nicht mehr, ne?
Nee.
Das ist ein ganz dünnes Papier, das legst du unter deine Seite, auf die du schreibst. Und unter das Kohlepapier wiederum legst du noch ein richtiges Papier. Und wenn du dann schreibst, dann drückt sich dieses Kohlepapier auf das drunterliegende Papier durch. Und damit hast du eine mehr oder weniger gute Kopie. Und diese Heftdurchschrift meines Mitschülers, die habe ich mir dann hinterher nach der Stunde nochmal erklären lassen und habe dann versucht, das, was ich da geglaubt habe zu verstehen, auf der Perkins mitzuschreiben. Das war manchmal etwas mühsam.
Du hast ja gesagt, dass es nicht üblich war, dass man zu der Zeit auf ein Gymnasium geht. Hat es länger gedauert, bis du dort von den anderen Schülern akzeptiert wurdest oder ging das?
Nee, das schnell. War von Anfang an okay. Das habe ich ehrlich gesagt auch nicht bewusst, wie das sein würde. Ich hatte auch wirklich Angst. Ich kann mich erinnern an die großen Ferien 74. Da bin ich von Heiligenbronn weg und dann war klar, jetzt kommt das Gymnasium. Und irgendwie, mir ging es nicht so besonders gut in diesen großen Ferien. Und irgendwann ist mir klar geworden, warum. Dann habe ich gesagt, ich will in diese Schule, also in dieses Gebäude gehen und es kennenlernen, bevor das hinterher voll ist von hunderten Schülern. Und dann sind die mit mir dahin und dann wusste ich, wie das aufgebaut ist, wo du wie gehen musst und wo die Klassenzimmer sind und wie das ausschaut, wo das Klo ist, ne? Muss ja alles wissen, ne? Und als ich dann dahin kam, ist dieses Angstpaket von mir abgefallen, weil ich wusste ja, wo ich mich bewege. Und dann durfte die Schule auch voll sein. Das hat mir nichts ausgemacht mehr. Und meine Mitschüler waren von Anfang an richtig nett.
Wie hast du Mobilität gelernt? Noch in der Grundschule oder hattest du dann später, also Stocktraining und diese Sachen, weil das
also die Grundlagen des Mobilitätstrainings schwappten ja erst Anfang der 70er Jahre überhaupt von Amerika nach Europa. Ich habe in der Grundschule tatsächlich ein paar Stunden Mobilitätstraining gehabt. Das war interessant, aber jetzt nicht so richtig praxistauglich. Ich habe mir das meiste selber beigebracht in der Schule. In der Regelschule bin ich nie mit Stock rumgelaufen, immer so. Und ich habe erst 1979 im zarten Alter von 17, damals im Schwarzwald in Bad Liebenzell, damals gab es da ein Aura-Hotel, einen Mobilitätskurs gemacht. Und das war für mich ein großer Durchbruch. Denn dann von da an bin ich dann auch wirklich überall selber hingekommen mit der Bahn, mit dem Bus. Und das hat richtig Spaß gemacht.
Wie leben blinde Menschen in Ghana?
Blinde Menschen in Ghana leben so wie wir und ganz anders. Also sie leben so wie wir. Sie haben vieles, über das sie sich freuen und sie haben vieles, über das sie sich ärgern. Sie haben in ihrer Mehrheit sicherlich längst nicht so viele wunderschöne Hilfsmittel zur Verfügung, wie wir das haben. Aber im Prinzip leben sie auch so, dass, wenn sie Glück haben, sie in die Blindenschule kommen. Davon gibt's in Ghana, Ghana ist so groß ungefähr wie früher Westdeutschland, also so 230.000 Quadratkilometer. Da gibt's nur zwei Blindenschulen, eine rechts unten und eine links oben. Und inzwischen gibt es auch so ein paar inklusive Experimente, aber da bin ich im Moment nicht so richtig auf dem Laufenden, wie das läuft. Da kannst du so bis zu einem Abschluss kommen, der, naja, sagen wir mal, bei uns der mittleren Reife entspricht. Die meisten, die das tun, werden hinterher sowas wie Werklehrer in ihren Dörfern. Also unterrichten andere in praktischen Handwerken. Also zum Beispiel Körbeflechten oder irgendwelche sonstigen Dinge, Seife produzieren oder sowas. Es gibt tatsächlich auch unter denen, die Schulen absolviert haben, viele, die hinterher keinen Job finden. Und von denen, die am Straßenrand sitzen und betteln, denn auch die gibt es, sind durchaus welche, die auch in den Blindenschulen gewesen sind. Also insofern ist das Leben für Blinde dort schon ein bisschen tough. Also auch die Einstellung der Gesellschaft ist in Ghana sehr unterschiedlich. Im Süden ist die, wie sagt man heute, Stigmatisierung, also sozusagen, dass Leute auf einen zeigen, wenn man nicht gucken kann, dass sie sich dafür schämen, eher verbreitet als im Norden. Im Norden hat es eine ganze Reihe von Krankheiten gegeben, zum Beispiel Trachom oder Flussblindheit. Das ist so eine Krankheit, die von einer Mücke übertragen wird. Und das war so schlimm, dass jeder wusste, das kann mich morgen auch treffen. Und deswegen war die Einstellung in der Gesellschaft deutlich leichter als im Süden.
Welche Berufe gibt es für Blinde in Ghana noch, außer diesen Werklehrerberuf? Ist das so das Einzige? Und was haben die Dörfer von diesen Lehrern?
Naja, das sind die normalen Schulen. Unterrichten die das halt. Also, wie heißt denn das dort? Crafting, ne? Und das lernen die normalen Kinder auch. Also das haben die davon. Und was gibt's sonst noch für Berufe? Du, so arg viel fällt mir gar nicht ein, weil ich habe in den 80er Jahren da Leute kennengelernt, die waren tatsächlich in irgendwelchen Behörden Stenotypisten, also haben Stenogramme aufgenommen auf diesen Streifenschreibern und haben die dann getippt. Aber das gibt's ja heute auch nicht mehr. Telefonisten gibt's in Ghana eigentlich auch nicht. Und Masseure gibt's auch nicht. Also so arg viel bleibt nicht übrig. Die müssen schon irgendwie gucken, dass sie vielleicht auch irgendein Geschäft anfangen, irgendeinen Handel anfangen, irgendwas verkaufen.
Landen in Ghana also irgendwie mehr Blinde dann auf der Straße als hier?
Was meinst du mit auf der Straße? Also dass die dann obdachlos sind oder wie meinst du das? Oder einfach arbeitslos?
Dass sie nicht wirklich einen Beruf haben, also ob ja, da mehr Blinde sind halt.
Würde ich sagen. Ja. Also es sind deutlich mehr, die letztlich, wenn sie ihre Familie oder Großfamilie nicht hätten, schon ein ernstes Problem hätten, was sie morgen essen können.
Wie bist du auf Ghana gekommen?
Da bin ich gar nicht drauf gekommen. Da kam ich drauf, weil in dem Katalog dieser Stiftung, die dieses Stipendium vergeben hat, dieses Projekt ausgeschrieben war für 3 Leute. Und ich habe mich dann beworben und habe mir gedacht, ich habe mich beworben und dann habe ich jede Menge Bewerbungspapiere zurückbekommen und habe mir gedacht, um Himmels Willen, du hast noch nie einen Dritte Weltladen gegründet und so, das wird nichts. Also jetzt musst du einfach mit dem wuchern, was du nicht hast. Und dann habe ich geschrieben, dieses Projekt sei eigentlich interessant, aber sinnlos, wenn da nicht wenigstens ein Betroffener dabei ist. Und dann hat man laut geschluckt und hat gesagt, da haben sie recht, gehen sie. Und so bin ich drin gewesen. Und dann war noch eine Ethnologin drin, also eine Völkerkundlerin und eine, was war es noch? Eine Soziologin war noch dabei. Wir 3 waren dann dort.
Und was ist es, was dich da immer wieder hinzieht?
Also, ich denke, Afrika polarisiert. Entweder du magst es oder du magst es nicht. Und ich habe irgendwann beschlossen, es sehr zu mögen. Ich war 1985 dort, konnte dann 5 Jahre lang nicht hin, weil ich als Student einfach das Geld nicht hatte. Und dann, als ich angefangen habe zu arbeiten, ging das wieder. Mir liegen die Menschen, die dort wohnen, die mag ich gerne. Ich habe viele Freunde dort, die ich gerne immer wieder sehe. Und habe dann irgendwann dort auch ein Haus gekauft, um selber sozusagen einen kleinen Brückenkopf in Ghana zu haben und auch, dass meine Freunde, meine Engeren dort leben können, wenn sie das möchten.
Und wie verdienst du jetzt Geld, wenn du jetzt nicht mehr arbeiten gehst?
Naja, wenn man nicht mehr arbeiten geht, geht man in Ruhestand. Dann kriegst du ja Rente, ne? Ah.
Eli, das kannst du dir nicht vorstellen, ne?
Es dauert noch ein bisschen, aber irgendwann trifft es dich auch.
Vermisst du deine Arbeit?
Nee. Kann ich kurz und knapp beantworten. Ich habe meine Arbeit gern gemacht, aber seitdem ich weg bin, habe ich keine einzige Minute diese Arbeit vermisst. Und wenn ich wohne nicht weit weg vom Funkhaus, laufe da also immer wieder dran vorbei. Auch heute beim Weg zum Einkaufen bin ich 2-mal dran vorbeigekommen und ich muss sagen, macht ihr mal. Aber ich hatte da eine gute Zeit und jetzt sollen das andere machen.
Und welche ehrenamtlichen Aktivitäten ziehst du dir jetzt an Land?
Das weiß ich noch nicht, das muss ich schauen. Ich habe mal über Telefonseelsorge nachgedacht, aber es ist noch nicht so ganz raus, was ich mache.
Was? Über was hast du nachgedacht?
Über Telefonseelsorge. Das ist ein Dienst, der angeboten wird von den Kirchen zumeist. Also, dass Leute, die im Leben vielleicht nicht ein- noch auswissen, dort anrufen können und einfach jemanden haben, mit dem sie sprechen können. Das ist ein Dienst, der 24 Stunden zur Verfügung steht und vor allen Dingen nachts ganz wichtig ist, weil viele Menschen einfach nicht wissen, aus finanziellen, aus psychologischen, aus was weiß ich für Gründen, wie es für sie und in ihrem Leben weitergeht. Und denen einfach ein Ohr zu leihen und vielleicht mal auch einen Rat zu geben, das tun die, die bei der Telefonseelsorge arbeiten.
Und was animiert dich, das zu machen?
Naja, erstens habe ich mal Theologie studiert und sozusagen über die Fragen des Lebens schon ein bisschen nachgedacht. Und zum anderen habe ich immer gern mit Menschen gearbeitet. Und wenn ich jemandem ein bisschen helfen kann, dann tue ich das gern.
Schön. Und was würdest du dir jetzt gerade so von der Gesellschaft noch wünschen? Was könnten die besser machen, wenn sie mit Blinden oder sehbehinderten Menschen umgehen?
Nehmen wir an, dass das ganz ähnliche Dinge sind, die du auch gerne hättest. Was hättest denn du gerne?
Dass man nicht so, dass sie nicht so voreingenommen sind. Nicht so, also wenn jemand vorsichtig ist, dann ist es, finde ich, auch gar nicht so schlecht tatsächlich, weil manchmal sind Informationen einfach nützlich, aber einfach so, wenn Leute so voreingenommen sind, das mag ich nicht.
Und das war damals so und das ist heute noch so. Insofern, da sind wir sehr dicht beieinander. Also das, sagen wir mal, ich würde mir von der Gesellschaft, das habe ich mir damals gewünscht, das wünsche ich mir heute, und aber vieles hat sich auch gebessert. Aber es kommen ja immer neue Leute dazu, die gleichen Fehler alle nochmal machen dürfen. Je normaler die sehende Menschheit mit uns, die wir nicht gucken können, umgeht, umso besser ist das. Dass sie halt nicht für uns sprechen, sondern mit uns. Dass sie nicht glauben, sie müssten für uns denken, sondern uns das überlässt und uns besser fragt. Also einfach das Treffen auf Augenhöhe, um das jetzt einfach mal so zu sagen.
Welche Ziele hast du noch in deinem Leben? Was hast du noch vor?
Das möchte ich auch gern wissen. Darüber unterhalten wir uns in 10 Jahren, das weiß ich nicht. Du, ich möchte einfach noch viele interessante Menschen treffen. Ich glaube, das kann ich sagen, ja.
Sprichst du eigentlich noch andere Sprachen außer Deutsch?
Ich spreche leider nicht sehr viel. Ich habe viel gelernt, aber ich kann nichts. Also ich kann ziemlich gut Englisch und ich möchte irgendwann, wenn ich groß bin, also das muss jetzt dann irgendwann, glaube ich, sein, Französisch lernen. Ich hätte ganz viele Sprachen, die ich gern können würde, aber die ich nicht kann. Ich habe einmal ein bisschen Schwedisch gelernt und ich habe mal Griechisch gelernt, ein bisschen.
Auf Französisch kann ich dir was beibringen.
Das ist gut, dann mach das mal. Fangen wir morgen damit an.
Genau, écrétat complet, heißt, du bist ein Vollidiot.
Zum Beispiel.
Also nie.
Ich möchte, dass das drin bleibt im Podcast.
Ja, das kann drin bleiben, ja.
5 spannende Fragen. Dein Lieblingslied.
Ich habe viele Lieblingslieder, aber eines meiner Lieblingslieder ist Omorphi Periotissa. Das ist ein griechisches Arbeiterlied und es singt eine Schönheit aus der Hafenstadt Piräus. Und gesungen ist es von Yorgos Dalaras.
Dein nützlichstes Hilfsmittel.
Da wollen jetzt bestimmt alle, dass ich sage, das iPhone ist es auch. Und wenn ich ein bisschen provozieren will, dann sage ich auch die Punktschrifttafel, weil nirgends kannst du so schnell Notizen machen wie mit der. Weißt du noch, was eine Tafel ist?
Ja, ich habe schon auf einer geschrieben.
Echt?
Und bei mir kommt nur Kauderwelsch raus.
Aber du weißt schon, dass du von rechts nach links schreiben musst, ne? Und spiegelverkehrt.
Ja, das stimmt.
Das üben wir mal.
Dein Aufreger des Tages.
Mein Aufreger? Ich bin sehr unaufgeregt. Worüber muss ich mich... Also was gehört da so dazu? Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.
Na, was dich so als letztes oder heute so richtig geärgert hat, aufgeregt hat?
Nix.
Das ist schön.
Dein Tipp zum Abschalten.
Da mache ich mir zum Beispiel nachher einen Tomatensalat mit Mozzarella.
Oh, lecker. Mann, jetzt habe ich Hunger.
Du kochst zum Entspannen?
Ich esse zum Entspannen. Aber bevor ich ihn nicht zubereitet habe, ist macht ja keiner. Ich wohne ja hier alleine. Also wenn ich keinen mache, dann kann ich auch keinen essen.
Ja, aber die Entspannung kommt beim Essen.
Ja. Okay. Dann gibt's. Ich habe noch ein bisschen Weißwein offen aus der Pfalz. Das ist ein sehr leckerer Muscatella und der schmeckt sehr gut dazu.
Dein Traumreiseziel.
Mein Traumreiseziel? Dann muss ich jetzt aber wirklich kurz nachdenken, bitte.
Na klar.
Ich war in Afrika, ich war in Asien. Natürlich gibt's überall noch viele, viele Dinge, die ich nicht gesehen habe. Aber ich war noch nie in Südamerika. Ich möchte gerne entweder mal in die Karibik oder nach Brasilien. Ich habe gestern, es liegt ein bisschen an gestern Abend, ich habe gestern Abend ein unglaublich anrührendes Feature gehört aus dem Jahr 1981 von einem Autor, der Brasilien damals besucht hat und der 100 Minuten gemacht hat, eigentlich nur, indem er wunderschöne O-Töne von dort aneinandergereiht hat und ganz sparsam kommentiert. Und das spricht einfach für sich. Du hörst, wie er durch den Amazonaswald mit einem Indianer geht, darf man heute nicht mehr sagen, sage ich trotzdem, der praktisch vertrieben wird von der Papierindustrie, der als einziger auf einer Amazonasinsel noch geblieben ist. Du hörst seine Sprache, die kein Mensch mehr versteht. Du hörst, wie der Wald hingelegt und abgebrannt wird. Du hörst diesen Autor in kleinen Walddörfern, genauso wie in großen brasilianischen Städten. Und das ist tief beeindruckend und da möchte ich zumindest einiges noch sehen. Dieses Feature heißt Brasil, wie originell, ne? Und ist in kunstkopfbezogener Stereophonie aufgenommen. Das heißt, er hat das gemacht mit einem künstlichen Kopf, in dessen Ohren Mikrofone drin waren. Und damit hast du, wenn du das hinterher mit Kopfhörern anhörst, ein Rundum-Klangbild. Du hörst also hinten, vorne, oben, unten, links, rechts, also auch, ob jemand schräg, jemand vor dir steht oder so. Und das ist sehr beeindruckend gewesen. Also da möchte ich zumindest Stand heute gern hin.
Abgeguckt aktiv. Was geht bei Connecting Blind?
Der diesmalige Newsblog hat so einige Ankündigungen für euch, die aber alle noch nicht so ganz entschieden sind, was genau passiert. Ihr dürft euch also noch überraschen lassen. Als erstes solltet ihr euch den 28.10. im Kalender vormerken. Das ist der letzte Samstag in den sächsischen Herbstferien. Da werden wir wieder einen Tag in Chemnitz machen, an dem Verschiedenes stattfinden könnte. Wir haben so ein paar Ideen. Es ist aber noch nicht so ganz entschieden, weil wir es doch festgestellt haben, dass es ganz schön kalt schon wird. Wer also Lust hat, die Ferien gemeinsam ausklingen zu lassen, der merkt sich diesen Tag bitte schon mal vor. Außerdem planen wir im Dezember ein gemeinsames Plätzchenbacken, das letztes Jahr ja leider ausfallen musste. Dieses Jahr lässt Corona hoffentlich zu. Unser nächstes Interview wird voraussichtlich Anfang November stattfinden. Wir wissen schon, es wird auf jeden Fall wieder eine Frau sein, die wir interviewen. Wer es genau ist, wird aber auch noch entschieden. Und am 3. November findet außerdem unsere Mitgliederversammlung von Connecting Blind statt. Wer also, beziehungsweise die Eltern, gerne als Mitglied über weitere Aktivitäten im Verein mitentscheiden möchte, kann gerne noch sich bei uns melden und Mitglied werden und dann auch an der Mitgliederversammlung teilnehmen. Damit ihr genau wisst, was ansteht, bitten wir euch, immer wieder auf die Internetseite zu schauen oder euch auch für den Newsletter anzumelden, den ihr auf unserer Internetseite findet. Wenn wir dann mal sehen, dass sich da ein paar Leute angemeldet haben, werden wir auch den ersten Test-Newsletter rausschicken. Soweit die Neuigkeiten von mir.
Das war ja sehr spannend. Also an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass sich unser Peter den spannenden Fragen unser Junghüpfer gestellt hat. Und jetzt noch etwas in eigener Sache. Denn es laufen bereits wieder die Planungen für unser nächstes Live-Event, worüber ihr euch sehr gern auf unserer neuen Webseite www.connectingblind.org informieren könnt, so dass wir euch beim nächsten Interview und Live-Event begrüßen dürfen. Und das war's auch schon wieder. Tschüss sagen euer Bovi, Bimmel Bimmel und euer Mirko. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt
Abgeguckt.
Junge Hüpfer fragen alte Hasen.
Ein Podcast von Connecting Blind e.V. www.connectingblind.org